5, 4, 3, 2.
Brille. Der einzige Männerkampf, der mal kalt.
Es wird nicht über Leistung entschieden, dass man zur Nationalmannschaft kommt, sondern wahrscheinlich muss man zu allem Jahr und Abend sagen, dann hat man bessere Chancen.
Da kann man feuchte Augen bekommen.
Es geht schon unter die Haut.
Wenn Rehagel sagt, der Ball ist eckig, dann ist für uns der Ball eckig.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Ausgabe.
Moin und herzlich willkommen bei Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Nicht wie gemischtes Hack. Der Podcast kann nämlich gar nichts. Heute ist Montag, der 15. April und es ist Ausgabe Nummer 5. Herzlich willkommen. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil Harvard Flo hat leider abgesagt, aber wir haben dafür einen Gast. Hallo Sebastian.
Moin. Tag.
Moin, moin.
Außerdem dabei Niki.
Hi.
Und Christian.
Ja, gut Kick in die Runde.
Wir haben heute eine ganz besondere Agenda, wie jede Woche. Wir sprechen über das letzte Bundesligaspiel. Wir machen Teil 2 von Traum von Europa und wir haben in der besonders schönen Kategorie Sonstiges noch einige Leckerbissen. Da Sebastian aber neu ist, starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde, damit auch alle Zuhörer wissen, wer du bist und wer wir sind. Und zwar haben wir uns gedacht, wir fangen an mit unserem persönlichen Werder-Erweckungserlebnis. Seit wann seid ihr Werder-Fans und wie seid ihr dazu gekommen? Sebastian, möchtest du mal anfangen?
Also, ich bin 2015 nach Bremen gezogen und ich wohne relativ nah am Weserstadion. Und zwar so nah, dass ich am Anfang nicht mal Handyempfang hatte bei Heimspielen, wenn ich in meinem Schlafzimmer stand. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, was ist da denn los? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Und habe ich mir das mal angeguckt. Ja. Und Fußball gucke ich auch.
Also ja, für die Zuhörer muss man ja auch erklären, du bist ja derjenige, der in einer der vorigen Podcast-Folgen erwähnt wurde, weil du die Resonanz des Torjubels bei dir am Fenster spürst.
Das stimmt. Tatsächlich. Das war den Tag auch wirklich doller als sonst.
Bei welchem Spiel war das?
Beim vorletzten Heimspiel.
Wie war das, die Resonanz? Die Resonanz war viel, hatte ich gesagt.
Es war ganz schön am Brummen.
Ja.
Nee, tatsächlich, wenn ich bei mir in der Küche das Fenster auf habe, dann kann ich da auch fast ins Stadion spucken. Und da hört man auch jedes Tor, die Gesänge, sowieso immer alles. Und obwohl das Fenster geschlossen war und ich auch eigentlich gar nicht in der Küche war, das Tor fiel ja auch relativ schnell. Ich glaube, das war gegen Mainz, ja, das Spiel. Mhm. Und das war, glaube ich, auch den Tag ziemlich geiles Wetter, das erste Mal dieses Jahr. Da ging schon ab, ne? Stell dir mal vor, dann hätte es auch noch Kurze im Stadion gegeben. Ey,
Alter. Wie da, die Resonanz wäre noch mehr gewesen.
Da wäre ich vom Stuhl gefallen.
Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber viele Bremer Versicherungen, die verweigern ja mittlerweile im Umkreis vom Weserstadion Glasbruch zu versichern.
Wo hast du das wieder her?
Weil der Torjubel da so hart die Resonanz aufwiegelt.
Einzige Ausnahme ist ein Ferdener Versicherungsmakler. Wo das nach wie vor möglich sein soll.
Der diese Folge sponsort. Danke, Arne.
Vielen Dank.
Ja, soll ich mal weitermachen mit der Erklärung?
Gerne.
Erstmal, ich weiß nicht, ob es einigen vielleicht schon aufgefallen ist, Kim und Christian sind ja schon ein bisschen mehr in der Historie drin bei Werder. Denn bei mir ist das wirklich so, so richtig hat mich das Werder-Fieber erst vor 3-4 Jahren gepackt. Ich war immer für Werder, habe mich immer gefreut und so, wenn die gewonnen haben. Mein Bruder war ja damals auch öfter mal im Stadion. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob es auch wegen Fußball war. Jedenfalls, Werder war immer ein Thema.
Wegen so. Kurzen kann es nicht gewesen sein.
Nee, das ist schon mal ganz klar. Ja, jedenfalls fing das, glaube ich, damit an, dass wir, oder ich habe im BSC wieder angefangen, Fußball zu spielen, der glorreiche BSC.
Wo Thorsten Frings ja heute spielt.
Genau. Und Clemens Fritz wird wahrscheinlich auch noch dazu kommen.
Wirklich?
Ja, wirklich jetzt.
Zuerst berichtet bei der grünen Brille.
Ja. Und dann kam es halt immer dazu, dass wir nach dem Fußballspiel immer noch bei Sebi auf dem Sofa, unser Faktenchecker Sebi, uns noch den ein oder anderen Drink genehmigt haben und Fußball geguckt haben. Und so kam ich wieder zum Fußball und dann auch durch Comunio und so, habe mich viel damit beschäftigt. Ich habe natürlich auch direkt die erste Meisterschaft geholt in Comunio.
Das sei hier nochmal erwähnt an der Stelle.
Ja. Ja, und dann war es bei mir ähnlich wie bei Sebastian, dass ich dann auch nach Bremen gezogen bin. Und dann kannst du da nicht mehr dran vorbei. Wenn Bremen spielt, dann ist die ganze Stadt grün-weiß. Du kannst nur noch mit dem Taxi zum Stadion, wenn du nicht stundenlang mit der S-Bahn in der Straße mit der Straßenbahn in der Straße rumstehen willst. Ja, und so kam es dazu. Ostkurve und dann Gepöbel und Bier und dann war es um mich geschehen.
Dann noch eine kleine Schlägerei im Moor-Express und der Spieltag ist perfekt.
Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, das ist so meine kleine Werder-Geschichte und deshalb ist es eben auch so, dass ich nicht so richtig in den 90ern darum kramen kann, wie ihr das eben so schön könnt, aber vielleicht ist diese Abwechslung ja auch ganz gut. Ja, mehr habe ich nicht erstmal dazu zu sagen, bin ja doch ein bisschen abgeschweift.
Christian.
Ja, also ich bin wirklich mit der Pike auf groß geworden, hier bei uns in der Mitte im Elbe-Weser-Dreieck, trennt sich ja der Fußball-Sachverstand. Die nicht so viel abbekommen haben, laufen mit irgendwelchen blau-weiß-schwarzen Klamotten rum und die, die Ahnung haben, laufen ja mit grüner Klamotte rum. Also Mitte der 90er, ja, da war ich eigentlich mit meinen Eltern im Stadion und habe da eigentlich jedes Werder gegen HSV-Spiel geguckt, sei es jetzt im Volksparkstadion oder noch im alten Weserstadion, so mit Dieter Eils, Thomas Wolter, Mirko Rotava, Bernd Hopsch, Marco Bode, die Spieler. Da war Otto Rehhagel noch Trainer. Eine sehr erfolgreiche Zeit und da kommen wir jetzt ja auch bald drauf zu sprechen. Die Bayern-Wochen, da war ja so dieses Nord-Süd-Gipfel, Werder gegen Bayern. Damals stand das ja noch für richtig angesehenen Fußball. In die Phase kommen wir jetzt ja wieder. Ja, und ich sag mal, meine Hochphase hatte ich so 2002 bis 2004 in der Phase, wo Thomas Schaaf Trainer war, wir Johan Miku als Spieler dazu bekommen haben. Ich habe Dauerkarte seit Anfang der 2000er, eine sehr niedrige Mitgliedsnummer bei Werder. Ja. Damals wurden die Mitglieder noch geworben, weil es so wenige gab. Und da wurde man noch gelockt mit zwei Eintrittskarten und kriegst du noch ein T-Shirt und einen Schal und allen möglichen.
Und kurzen auch?
Nee, aber damals war ich auch noch nicht volljährig. Nee. Ja, und in der Meistersaison ganz viele Auswärtsspiele mitgenommen. Und ja, das war natürlich die Zeit, wo der Werder-Infarkt bei mir sich gänzlich ausgebreitet hat. Und danach dann die Jahre, wo wir Champions League und international gespielt haben. Da insgeheim hoffe ich auch wieder drauf, dass wir ab Sommer denn wieder, sei es jetzt hinterstes Rumänien oder ganz egal wo, Hauptsache mal wieder raus aus Deutschland mit Werder. Und jetzt nicht nur ein Trainingslager nach Tirol, sondern auch für ein Pflichtspiel. Das wäre mein Traum. Ja, und wenn Kim so von Mitte der 90ern berichtet, irgendwelche alten Kamellen rausholt, da finde ich mich dann auch drin wieder.
Ja, das ist dann ja schon mein Stichwort quasi. Also ich bin auch Werder-Fan von Geburt an eigentlich, weil meine Großeltern aus Bremen kommen, mein Vater, meine Großeltern noch ganz lange in Bremen gelebt haben und ich eigentlich seit kleiner Junge eigentlich immer schon ins Weserstadion gegangen bin. Damals noch, ich kann mich noch erinnern, da konnte man noch Eintrittskarten beim Weserkurier kaufen. Da hat mein Vater immer, ist dann immer am, sind wir, weiß ich, Samstagmorgen los, Und dann ist er immer noch zum Weserkurier gefahren und hat diese länglichen, ich glaube, die waren rosa oder beige oder so, beige Eintrittskarten für die Westkurve gekauft. Das ging damals noch. Das sind ja, das war lange vor Euro-Eihahn und Co. Das ist alles noch ein bisschen einfacher. Und dann das, ich glaube, das älteste, die älteste Erinnerung, die ich habe, ist Saison 92-93. Christian wird sich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Letztes, ich weiß nicht, ob es das letzte Saisonspiel war, also es war ja die Meisterschaftssaison und da waren wir beim Public Viewing, bevor es den Begriff Public Viewing gab, am Osterdeich und da wurde das Spiel, das war glaube ich das Auswärtsspiel in Stuttgart, wurde da gezeigt und da hat, kann mich noch an Bernd Hopsch erinnern, wie er das Tor gemacht hat und da war dann Werder Meister und das ist noch so meine älteste Erinnerung an Werder. Und natürlich, ich war mal beim Training auch in der Zeit mit meinem Opa beim Werder-Training, da hat Otto Rehhagel meinen Kopf gestreichelt.
Das geil. Ist... Hashtag MeToo.
Und wir wissen ja, wenn Herr Rehhagel sagt, der Ball ist eckig, dann ist er für uns eckig.
Ja.
Ja, gut. So viel. Die kleine Nostalgierunde.
Ich fand's schön.
Ich fand's auch schön. Ich habe ein richtig, richtig schönes Gefühl jetzt. noch schöner wird's natürlich beim Rückblick auf das letzte Bundesligaspiel. Ne? Nochmal kurz zur Einordnung. Wie hat nochmal Hannover gespielt? Ach ja, verloren. Werder hat gespielt gegen Freiburg und 2-1 gewonnen. Wie hat euch das Spiel gefallen? Was meint ihr? Ach, ich habe ganz vergessen. Warte mal kurz. So.
Wichtig, wichtig. Ja, wer möchte anfangen? Nein,
war einer beim Spiel?
Nein.
Ich war nicht da. Nein. Ich auch nicht.
Ja, ich habe es natürlich gesehen, ist klar. Ja, es war schon eine ziemlich zerfahrene Partie. Also Freiburg hat sich da auch wirklich gut angestellt und Mann, diese Nachrichten sind so laut hier. Moment, ich muss mir mal ausstellen, das nervt gerade richtig. Haben sich gut angestellt, hatten ja auch Chancen und so weiter. Also ja, da fällt mir auch wieder direkt das Restprogramm ein. Wenn man gegen Freiburg auch schon so strauchelt zu Hause, naja. Trotzdem, ich schweife schon wieder ab. Ich bin schon der Meinung, dass Werder die letzten Spiele alle gewinnt, ist klar. Aber
Freiburg hat aber auch einen Anti-Fußball gespielt, oder? Gemauert bis zum geht nicht mehr. Ganz schlimm.
Deutlich.
Die haben das ganz schön eng gemacht da hinten. Und bisschen, ja, Klaassen hat uns dann ja erlöst, dann, was war das, 65. Minute.
Wieder ein Glückstor.
Ja, der wäre am Pfosten vorbeigerollt wahrscheinlich, oder? Hätte er den nicht angeköpft?
Ja, er hat ihm irgendwie auf die Schulter geköpft, ne?
Ja, ganz, ganz komisch. Ja, es fällt mir schwer, da so eine richtige Analyse jetzt hinzuklatschen, weil, ja, es hätte auch anders ausgehen können, sag ich mal. Schön zu sehen war natürlich, als Pizarro dann reinkam, das hat wirklich irgendwie eine andere Energie ins Spiel gebracht.
Hat das Spiel gedreht ab dem Moment eigentlich, oder? Also
ja, Also es war unglaublich.
Also das war wirklich auch bemerkenswert, muss ich sagen. Der Kerl ist ja gefühlt schon 50, aber nicht der schnellste, klar, und auch nicht unbedingt ein Sprinter, aber super Ballgefühl immer noch. Da war ja auch diese eine Szene, wo er da die Flanke auf links einfach Volley mit links aufs Tor knallt. Die musst du technisch erstmal so überhaupt aufs Tor bringen. Und der war auch noch ziemlich knapp. Ich glaube, das war einer seiner ersten Aktionen nach der Einwechslung.
Ja, der wäre reingegangen.
Ja, also, ja, da war der Keeper noch dran. Das war echt stark. Nochmal klasse aufgezeigt. Aber trotzdem, wie es ja heute irgendwie nochmal durch die Medien ging, definitiv die letzte Saison. Ne? Danach ist Schicht im Schacht.
Ist das jetzt, ist das jetzt offiziell oder was? Habe ich gar nicht
Da hat ja der Vater sich heute nochmal zu Wort gemeldet, dass sein Claudio auf jeden Fall in Deutschland bleibt, aber erstmal kein Trainer machen will, sondern eher in die Management-Richtung denken will und sich eine kleine Auszeit aber vorher nimmt.
Aber, also der Tenor war doch jetzt eher andersrum. Das habe ich so mitgekriegt. Ich habe jetzt die Aussage von dem Vater nicht mitbekommen, aber es klang für mich eher so, dass da schon noch überlegt wird, also intensiv überlegt wird, dass er noch ein Jahr ranhängen kann.
Ich glaube, wenn Füllkrug nächste Saison die Lücke schließt, dann ist der vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt, ja, nötig. Ist ein bisschen hart, aber dann kann man das mit etwas jüngeren Spielern vielleicht auch noch ganz gut aufbocken.
Ja, aber dagegen spricht ja gerade eben das, was wir gesagt haben. Der kam rein und das ganze Stadion hat gemerkt, jetzt geht hier wieder was. Pizarro ist dabei.
Also ich glaube auch, dass so eine Energie, die dann, so ein Ruck, der durch das Stadion geht, das kannst du nicht einkaufen. Das ist so. Unbezahlbar.
Das ist, die Legende ist lebendig. Also es ist ja schon mehrmals so gewesen, dass Pizarro kam dann mit seinem lila Pullover am Bremer Flughafen an, alle haben ihn abgefeiert. Dann hat unser alter Trainer Nuri ihn rausgeekelt, dann hat er sich in Köln eine Saison, ja, ich sag mal, ein bisschen geschont.
Prostituiert.
Ja, und kam dann ganz unverhofft wieder und alle haben sich gedacht, was ist das jetzt für ein Gag? Aber mittlerweile wissen wir ja alle, der hat es noch voll drauf. So, wir wissen alle, der macht keine 90 Minuten mehr. Aber wenn du den im DFB-Pokal-Viertelfinale in Dortmund einwechselst, oder Achtelfinale, was das war, der macht dann noch die entscheidenden Buden rein.
Das war so geil.
Ja, was für ein Tor auch. Geil.
Also den werden wir diese Saison noch brauchen. Also gerade jetzt in diesen Bayern-Wochen, er weiß, wie man gegen Bayern spielt, er weiß, wie man gegen Bayern trifft und er weiß auch, wie man gegen Bayern gewinnt. Also das ist ein ganz wichtiger Typ in dieser Woche.
Vielleicht noch, bevor wir zu den Bayern-Wochen kommen, nur ein Wort zu dem Spieler aktuell überhaupt im Moment, Davy Klaassen. Drei Spiele, drei Glückstore. Christian Streich hat ja vor dem Spiel gesagt, klar, alle reden über Kruse und reden über Rashica, aber wen er sich immer anguckt, ist Davy Klaassen. Der wäre immer gut, der bringt immer Leistung, hat er gesagt. Und ich glaube, jetzt im Moment, das merkt wirklich jeder, ne? Der ist richtig on fire.
Ja, er hatte das ja irgendwie so kommentiert, dass selbst wenn er nicht gut ins Spiel findet, dass er das dann durch seine Arbeitsleistung einfach dann wieder wegknallt. So. Also er ist immer ein Faktor. Egal, ob das Spiel nun unbedingt zur Werder-Seite kippt, beziehungsweise auch zum einzelnen Spieler dann kippt. Er macht das immer wieder irgendwie wett.
Also ich habe auch. Stand ja ganz schön im Kicker auch heute, das mit der Überschrift, wie wichtig Davy Klaassen eigentlich für Werder geworden ist, dass er in der kompletten Saison sich ja so ein bisschen mit Maxi Eggestein auf der 8 immer abgewechselt hat. Anfang der Saison war Eggestein auch der eher offensivere Part und hat ja auch, glaube ich, 5 Buden gemacht in der Hinrunde. Und jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, dass Klaassen eher der offensivere Part ist und Eggestein ihn dafür den Rücken frei hält. Und auch nach dem Spiel, glaube ich, von Young Flocco hervorgehoben wurde, wie gut er da die Räume eng gemacht hat hinter Klaassen, also Eggestein jetzt.
Also die beiden ergänzen sich schon gut. Dazu noch eine Schildkröte daneben. Also das Mittelfeld ist derzeit wirklich eine gute Qualität. Also wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, dass Delaney eine ziemlich große Lücke hinterlassen wird, aber ein Glück haben wir Davy Klaassen, muss man wirklich
da,
so sagen.
Da kann man hinter die Geschichte Delaney kann man eigentlich einen Haken machen, ne? Also
ja.
Den vermisst keiner mehr im Moment.
Ja. In Dortmund ist er eigentlich auch nie an vorderster Spitze. Da reden alle nur, wie gut Witzel ist, aber Delaney steht die ganze Zeit daneben. Das ist in Bremen, genau wie Sebastian das gesagt hat, abwechselnd mal Maxi Eggestein oder mal Davy Klaassen. Je nachdem, wer gerade den offensiveren Part spielt und das Tor dann macht. So, und meinetwegen kann Davy jetzt jedes Spiel ein Tor machen.
Ja, meinetwegen auch.
Weil die Torquote, die behalten wir wohl bis Saisonende durch, dass wir jedes Spiel einen Treffer machen.
Und wie hat euch Osako gefallen? Der hat ja auch so geschimpft, als er dann ausgewechselt wurde. Ich glaube auch für Pizarro. Also Pizarro kam dann rein für Osako, ne?
Ich glaube, das ist ein Streichkandidat für nächste Saison, ehrlich gesagt.
Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, wenn der dann am Ball ist, ist es schon. Also der hat so ein, ja, so ein schnell, also kann sich schnell drehen, niedrigen Schwerpunkt. Manchmal gefällt mir das schon, aber so über Großteil des Spiels war es schon ziemlich mau, so, ne?
Jojo Eggestein hat, glaube ich, die Nase davor aktuell noch und ist ja auch noch deutlich jünger. Der war ja irgendwie angeschlagen und deswegen ist Osaka überhaupt da reingerückt. Auf der anderen Seite mit Zartschen ist natürlich auch ein super flinker Spieler. Der starke Harnik drängt auf rechts auch.
Der drängt sowas von.
Ja. Ja, das also, war doch wieder bezeichnend, die letzte Aktion da von Harnik. Da habe ich schon wieder gedacht, meine Fresse. Also weniger kannst du daraus wirklich nicht machen.
Mit diesem kein Bock-Pass.
Ja. Alter.
Der hat sich insgeheim geärgert, dass einer mitgelaufen ist. Eigentlich wollte er zur Eckfahne.
Wirklich, so sah das aus. Genau, das ist richtig beschrieben.
Shit, ja. Jetzt muss ich auch noch versuchen, den Ball in die Mitte zu kriegen. Ah.
Ja. Ja, unglaublich.
Nochmal eben zu Osako. Der hat jetzt erst sein zweites Spiel gemacht. Also in Gladbach war er mit an der Torvorlage beteiligt. Die Flanke für das Kopfballtor von Davy Klaassen. Und jetzt gegen Mainz. Gut, man muss ihm ein bisschen Eingewöhnungsphase nach seiner Verletzung gewähren. Also ich würde den jetzt noch nicht abschreiben.
Also ich muss sagen, ich werde bei Osako werde ich immer so ein bisschen irrational, weil ich glaube, also das ist schon ein guter Spieler, glaube ich, technisch guter Spieler und Koflet steht auch irgendwie auf den, aber irgendwie mag ich den nicht. Ich kann mir auch nicht helfen. Also ich sehe irgendwie lieber, also wenn der, also wenn Niki Samstag 15 Uhr die Aufstellung rumschickt und dann steht der drauf, da habe ich schon keinen Bock mehr.
14:30,
Entschuldigung. Also da sehe ich wirklich lieber Pizarro oder Eggestein oder Sargent von mir aus, aber Osako.
Ja, ich finde es auch irgendwie, es passt noch nicht so. Der muss sich für mich noch ein bisschen beweisen. Der Pass war natürlich auf Klaassen oder die Flanke war natürlich geil, aber Klaassen macht es halt auch echt geil rein. Da gegen Gladbach war das dann aber ja noch.
Osako ist jetzt letzte Woche auch Vater geworden. Vielleicht setzt das nochmal Kräfte frei bei ihm. Also vielleicht jetzt auch schon im nächsten Spiel gegen die Bayern. Wer weiß.
Ja, wenn man mal schaut, wer denn offensiv alles da ist aktuell mit Rashica, Eggestein, Bartels kommt ja nächste Saison wahrscheinlich auch wieder zurück. Kruse, Osako, Harnik, Sargent, Johansson, Johansson und Pizarro aktuell. Dann ist das schon fast ein bisschen zu viel für die zwei bis drei Positionen, die da vorne eigentlich zu besetzen sind. Und Osako ist, glaube ich, jemand, für den man aktuell noch ganz gutes Geld bekommen würde und den man am ehesten entbehren könnte. Bei Harnik, der ist ja auch schon jetzt im gehobenen Alter. Johansson hat sich jetzt bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Pizarro wird auch keine große Ablöse bringen, wenn der irgendwann nochmal nach Peru zurückgeht.
12 Millionen.
Ja, und die jungen Leute.
Drei Alpakas. Dann, nicht unbedingt dann, ne?
Ja.
Aber du hast recht. Zurzeit sind wir überbesetzt im Sturm. Aber ist auch die Frage, wenn wir den Kader jetzt auslegen für nächste Saison Doppelbelastung oder zu Anfang ja sicherlich Dreifachbelastung. Man braucht irgendwann ab Hälfte der Saison sind wieder welche verletzt, manche mit der Nationalmannschaft unterwegs, verletzen sich da, sonstige Gründe. Also vielleicht wird auch einer weggekauft im Sommer. Wir wissen es nicht. Was passiert mit Kruse? Der lässt sich auch noch Zeit.
Ja. Ja, das war doch, das müsst vielleicht noch ein kleiner Nachtrag nach dem Gladbach-Spiel. War das eigentlich so ein billiges Ablenkungsmanöver von Eberl, dass die so damit ein bisschen kokettiert haben, oh ja, Kruse vielleicht zu Gladbach und irgendwie um da die Leute nervös zu machen? Also macht das jetzt...
Ja, vielleicht haben das aber auch die Bayern gestreut, ne?
Denen ist alles zuzutrauen.
Ja, also wirklich. Das ist ein ganz linker Verein.
Gut, aber vielleicht kommen wir dann an dem Punkt zum nächsten. Niki, mach doch mal einmal badumtzt. Ah ne, okay, das ist auch gut. Denn wir kommen jetzt zu unserer beliebten Kategorie Elfmeterschießen mit Christian.
Wollen wir das nicht erst nach dem Bayern? Das hängt ja eigentlich mit dem Traum von Europa zusammen oder Tal der Tränen, was dann eventuell vielleicht auch am Ende der Saison passiert. Wenn wir die ganze Zeit jetzt die Hoffnung aufbauen, im Pokal von Runde zu Runde hüpfen, wie Materia von Level zu Level springt, dann am Ende doch nichts rauskommt. Weil im Halbfinale jetzt DFB-Pokal, nächste Woche Heimspiel in Bremen, das ist der schwerste Brocken.
Ja, du hast ja schon gesagt, du bist nicht so optimistisch, ne?
Nein, also ich bin der Meinung, jetzt gegen Freiburg war der letzte Saisonsieg. In München jetzt am Wochenende, Ostersamstag, da legen die uns bestimmt 3-4 Eier ins Nest. Da ist nichts zu holen. Ich würde auch sagen, einfach nur eine ruppige Mannschaft aufs Feld packen, dass wir da noch ein bisschen was dezimieren bei den Bayern. Und dann im Heimspiel, im Pokal nächste Woche Mittwoch, Flutlicht in Bremen. Alle haben in Bremen grün-weiß geflaggt. Alle stehen 90 Minuten, vielleicht auch noch Verlängerung, vielleicht auch noch Elfmeterschießen. Das wird ein Hexenkessel. Aber auch da sehe ich die Chance eigentlich unter 50%, dass wir es packen, zu Hause die Bayern zu schlagen.
Ja, also ich hatte das Thema ja schon mal angerissen, also jetzt nicht hier im Podcast, aber als wir uns privat unterhalten haben.
Wie?
Also ich glaube, dass wir gegen diese asoziale Schlägertruppe gewinnen. Die kloppen sich da auf dem Platz, Coman und Lewandowski, und also da kann auch am Ende dann Süle nicht mehr schlichten. Die werden sich hinten reinstellen und am Ende werden wir die aber abschießen. Das ist meine Prognose. Und ich weiß auch, wer die Tore schießt, ja. Juju Eggestein.
Geil.
Der hätte nämlich damals ja zu den Bayern gehen können. Aber das Angebot war wohl nicht lukrativ genug. Er hat natürlich auch, ja, wer will zu den Bayern, hat er direkt abgesagt. Ja, und dann stellen sich am Ende Rummenigge und Hoeneß und so die Frage, warum haben wir Juju Eggestein damals nicht ein bisschen ein besseres Angebot gemacht? Und dann entsteht Unruhe und deshalb schießen wir die im Pokal dann auch noch ab.
Die Frage ist ja, ich habe das auch schon mal im Spielrat, plant Rummenigge ein Angebot, das Kohfleet nicht ablehnen kann? 3 Punkte gegen das Pokalfinale. Wäre das ein Deal, den wir nehmen würden oder eher nicht?
Du meinst, die Meisterschaft ist denen wichtiger als der Pokalsieg?
Stell ich mal so als These in den Raum. Ach.
Puh. Also ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Bayern am Ende ohne Titel die Saison dasteht. Also ganz ehrlich, finde ich ehrlich gar nicht so unwahrscheinlich. Ich finde, wenn man mal das Restprogramm in der Bundesliga anschaut, hat Dortmund da relativ, oder das vermeintlich einfache Programm, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit ein bisschen am Straucheln waren, aber als Verfolger einen Punkt dahinter irgendwie auch nicht zu verlieren. Im Pokal hatte Bayern immer Probleme gegen Werder in letzter Zeit, die letzten Jahre. Und wie Christian schon sagte, das ist ja jetzt auch schon hier in Bremen und den sozialen Medien und sowas geht das schon überall rum, dass wenn das Pokalspiel ist, alle hängen ihre Schals nach draußen, überall wird grün-weiß geschmückt, die Mannschaft wird wieder mit dem Mannschaftsbus empfangen, etc. pp. Da wird es echt schon ganz schön abgehen, also auch rund ums Stadion rum.
Da fliegen bei dir wieder die fliegt bei dir wieder die Scheibe raus dann.
Da fliegt die komplette Scheibe raus.
Leider nicht versichert. Sogar.
Ja. Ich bin ja jetzt bei und dem Pferdner Kollegen, schöne Grüße nochmal, versichert.
Shoutout.
Ich glaube, das Ligaspiel interessiert keinen so richtig und dann im Pokal geht's ab und dann wird spannend, ob nicht vielleicht sogar Leipzig den ersten Titel in der Vereinshistorie holt. Weil dann Finale, Leipzig ist schon, sehe ich ehrlich gesagt, stärker als Bayern.
Ja, aber also, dass du sagst, dass Bayern ohne Titel da steht, also wenn man sich das gerade so anguckt, ist es ja wirklich so, dass da alles gegenspricht. Also die machen ja alles richtig gerade. Und Dortmund macht einfach alles falsch. Also das ist, spricht eigentlich alles dagegen, dass Dortmund Meister wird.
Ja, aber die hatten schon so ein bisschen Nervflatter. Und ich finde, es gibt ja schon lange das Gerücht, dass es gerade mit Kovac irgendwie viele in der Mannschaft ihn nicht so richtig ernst nehmen, von den Spielern her, weil er taktisch so starke Defizite hat.
und gerade jemand wie Lewandowski irgendwie schon immer Stress gemacht hatte und jetzt auch die Geschichte mit Coman, ich glaube, da läuft es intern nicht so richtig rund. In der Sportbild war ein großes, große Story über Rummenigge und Hoeneß, die irgendwie auch geteilter Meinung sind, generell, wie es die nächsten Jahre weitergeht und sowas. Und irgendwie, weiß ich nicht, jetzt ist Neuer auch die Restsaison verletzt, Hummels kann auch nicht spielen und die haben eigentlich gar nicht so einen dicken Kader, dass sie alles auffangen können.
Hatte ich schon mal die Geschichte erzählt, wie Kovac eigentlich den Vertrag unterschrieben hat bei Bayern? Also die Geschichte, die bestimmt wirklich wahr ist, denn sie kommt von einem Arbeitskollegen, von einer Arbeitskollegin. Und der war nämlich auf einer kroatischen Hochzeit in München, damals als Kovac noch Trainer in Frankfurt war. Und auf der Hochzeit war wohl Robert Kovac auch eingeladen. Und Robert Kovac soll zwischenzeitlich die Hochzeit verlassen haben, um dann in einem separaten Raum mit Rummenigge und oder Hoeneß per Handschlag den Vertrag zu besiegeln. Weil es war ja klar, Kovac geht nicht ohne Kovac. Die gehen nur beide zusammen. Also das wurde damals auf einer kroatischen Hochzeit wurde das eingefädelt. War auf jeden Fall so, wollte ich nur mal kurz einstreuen.
Ja, danke.
Also das wird wirklich eine harte Aufgabe für unseren Faktenchecker.
Ja, da muss man ja ein bisschen was zeigen.
Ja, er hat sich auch gar nicht mehr gemeldet. Ne?
Der sitzt da einsam auf einem Dachboden in Bremen. Dreht Däumchen.
Scheiben sind schon alle kaputt.
So, können wir jetzt endlich Elfmeterschießen machen?
Ja, also ich möchte euch doch noch mal eben einmal bitten, eine Tendenz abzugeben fürs Pokalspiel. Seht ihr da Chancen? Kommen wir in die Verlängerung? Würgen wir uns da irgendwie durch? Gibt es ein Wunder von der Weser? Was meint ihr?
Ich glaube da dran.
Es gibt doch auch diese Statistik, seit wie vielen Pokal-Heimspielen ist Werder ungeschlagen? Faktenchecker, sind das nicht irgendwie seit 10 Jahren oder so?
Ach, noch länger bestimmt.
Ja, das war schon eine beeindruckende Zahl. Irgendwas war da, aber...
Also ich glaube es auch. Also ich glaube, dass die das Bundesligaspiel jetzt nicht gewinnen werden. Aber dann beim Pokalspiel... Ich will es einfach. Und deswegen muss es so sein. Ich meine, wer soll sonst den Pokal gewinnen? Bayern, HSV oder Leipzig?
Ist so.
Also, ist ja einer schlimmer als der andere.
Ich glaube, du hast mich überzeugt mit diesem Argument.
Ausschlussverfahren.
Überleg mal, die ganzen anderen neutralen Fußballfans, keiner guckt sich HSV gegen Leipzig an. Die gucken alle nur Werder gegen Bayern und drücken Werder die Daumen.
Mhm. Ja, das ist wirklich so. Die Bayern, das ist mir auch wirklich unsympathisch. I can't help. Geht nicht.
Ich glaube ja, wie gesagt, Bayern holt keinen Titel und dann fliegt Kovac und nächste Saison holen sie sich Bruno Labbadia. Der ist ja jetzt frei und der hat ja gezeigt, dass er auch erfolgreich sein kann. So, ja, dann geht's aber ab.
Ist schon wie bei Vontorra hier. Wir reden hier nur über die Bayern. Wobei, ich muss sagen, ich habe Vontorra gesehen am Wochenende, die haben sich gebessert. Also die haben wohl mal die Kommentare gelesen von den Zuschauern.
Dir.
Ja, von mir. Das haben meine 30 Fake-Accounts bei Facebook. Nee, also es ging ja zeitweise gar nicht mehr. Und jetzt haben sie sich wirklich mal beruhigt und nehmen auch mal andere Teams dran. Es ist natürlich immer ein Thema, so wie wir jetzt auch gerade da in diese in das Meisterschaftsrennen abgerutscht sind. Ist ja eben halt, darum geht es ja auch, aber ja, es nervt manchmal ein bisschen mit den Bayern. Bei Jörg. So, wie sieht's aus?
Ich wäre soweit.
Kommt jetzt unsere Lieblingsrubrik und eure Lieblingsrubrik.
Und die Lieblingsrubrik aller Zuhörer.
Ja.
Ja, ich möchte euch jetzt ein Elfmeterschießen vorlesen, und zwar eins, was euch in Stimmung bringt für nächste Woche Mittwoch, nämlich ein Elfmeterschießen, was wir gegen Bayern München im DFB-Pokalfinale 1999 gewonnen haben. Musik bitte. Es begab sich am 12. Januar 1999 im Berliner Olympiastadion.
vor ausverkauftem Publikum unter der Anleitung von Jürgen Aust. Pokalfinale Werder Bremen, FC Bayern München. Spielbeginn 1-0, Juri Maximow, dritte Minute. Dann leider kurz vor der Halbzeit, 45. Minute, 1-1, Carsten Janka. Dann zweite Halbzeit, Verlängerung, torlos. Es beginnt das Elfmeterschießen. Bei Werder im Tor, Frank Horst. Bei Bayern München im Tor, Oliver Kahn. Es tritt an, Marco Bode. Treffer, 1-0. Es tritt an, Hasan Salihamidzic. Treffer, 1-1. Es tritt an, Jens Todt. Kahn hält. Es tritt an, Ali Dai. Treffer, 2-1, die Bayern. Es tritt an, Rade, Bauchmuskelzerrung, Bogdanovic. Treffer, 2-2. Nächster Schütze für den FC Bayern, Tanne Tarnert. Treffer, 2-3. Es tritt an für Werder, Raphael Wicki. Treffer, 3-3. Nächster Schütze, Carsten Janka. Treffer, 3-4. Für die Bayern. Für Werder tritt an, muss treffen. Dieter Eils. Er trifft. 4-4. Es ist wieder ausgeglichen. Bayern kann vorlegen. Es tritt an. Stefan Effenberg. Er schießt über das Tor. Voller Selbstvertrauen nimmt sich unser Torwart Frank Ross den Ball. Tritt selber an. 5-4 für Werder. Bayern ist gefordert, unter Zugzwang. Es tritt an, Lodder Madeus. Rost hält, Werder ist Pokalsieger 1999.
Bravo. Oh Gott. Wow. Was für eine Dramatik.
Herzergreifend. Puh.
Also wenn das, uns das nicht den deutschen Podcast-Preis einbringt, weiß ich auch nicht.
Ist so.
In der Verlängerung, in der 114. Minute, hat Mario Basler eine gelb-rote Karte bekommen. Als Spieler für die Bayern.
Ja, tja.
Da schließt sich, glaube ich, der Kreis.
Das ist so. In der Tat.
Was macht Anke Basler eigentlich?
Die verkauft Versicherung für Glasbruch.
In Pferden. Ja, wie soll man jetzt danach weitermachen? Also ich, nach diesem Beitrag, ich weiß auch nicht.
Da war Thomas Schaaf gerade 3-4 Spiele Trainer bei Werder, hat Werder vom Abstieg gerettet und mal eben den Pokal geholt. Was für eine geile Sache.
Da sagen ja viele, das ist eigentlich Felix Magaths Pokalsieg.
Ja. Soll ich euch mal vorlesen, wer da bei Werder mitgespielt hat?
Mit oder ohne Musik?
Ohne. Also Frank Rost, Bernhard Trares, Jens Todt, Raphael Wicki, Dieter Eils, Christoph Dabrowski. Für ihn ist Rade Bogdanovic eingewechselt worden. Juri Maximow, André Wiedener, Andi Herzog, zur Halbzeit ausgewechselt für Pavel Beuteler, Thorsten Frings und Marco Bode. Also geile Mannschaft. Das sind Pokalhelden. Und ich würde mich auch freuen, in ein paar Jahren über die Pokalhelden von 2019 zu berichten.
Ja, ich auch. Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, als Vidal so abgeschweibt hat im Pokal-Halbfinale, war das, glaube ich, auch? Noch gar nicht so lange her.
Klar.
Gegen Werder.
Sauerei
das war ein Ding. Das. Ja. Von der Windböe erfasst und er flog und flog.
Hatten die dann einen Elfmeter für gekriegt damals?
ja, ich glaube schon.
Der hat den doch geschunden.
Ja. Und
jetzt kommt die Müller-Geschichte, ne?
Ja, genau, die Müller-Geschichte, ja. Er meinte doch, er selber würde den dann neben das Tor knallen, ne?
Ja, ist klar.
Weil,
Genau. Hat das Müller nicht gerade am Wochenende schon wieder gesagt?
Ja, also.
Deswegen erzählt er das, glaube ich.
Also. Ich war gerade. Ich habe gerade das Interview von dem Vater von Pizarro nochmal gelesen, um hier keinen Blödsinn zu erzählen. Er hat das nicht ausgeschlossen, dass er noch ein Jahr bleibt. Er hat wortwörtlich gesagt, er könnte sicherlich noch ein Jahr bleiben. Dann aber auch noch hinterhergeschossen, dass es auf jeden Fall zumindest eine Saison nochmal für Alianza spielen will, sein Heimatverein in Peru, um dann sein restliches Leben in Deutschland zu verbringen.
Ja, so eine rührende Geschichte.
Nur der Korrektheit halber.
Gut, danke. Ersparen wir Sebi die Arbeit.
Ja, was gibt's sonst noch? Ich habe noch auf unserer Agenda, gut, Vertragsverlängerung der Eggesteins, Haken hinter. Prügeleien im Moor-Express hatten wir auch schon erwähnt. Und der Spucker vom Neckar, Askar Sibar, das war auch ganz nett. Cooler Typ.
Ja, aber sonst schon eine Sauerei gewesen. Ne? Ja, also wir haben die Agenda abgearbeitet, würde ich sagen. Ne?
Ja, 1A abgearbeitet. Oh Mann, ich bin immer noch fertig vom Elfmeterschießen, ehrlich gesagt.
Ja, das hat mich auch ganz schön ergriffen.
Das sollten wir demnächst ans Ende packen.
Ja, also bei mir gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Die Bayern haben wir, spätestens im Pokal haben wir die weg. Da sind wir uns ja einig alle.
Gut, also dann danke Sebastian für deine Teilnahme. Und danke Niki, danke Christian. Und dann war's das für diese Woche.
Ja, danke Kim.
Jo, vielen Dank an alle.
Und dann?
Die Teilnehmerurkunden stelle ich dann für euch aus.
Ja,
schickst ein paar E-Mail, ne? Ja, ach so, wir müssen natürlich die Fans belohnen, die bis hierher durchgehalten haben.
Ach ja, genau.
Und ich würde sagen, unser Gast Sebastian darf die Phrase raushauen, die uns dann gesendet wird.
Also schweigen geht nicht. Das kann man, funktioniert nicht.
Nee, bist du noch da? Du musst bestimmt seinen Glasbruch gerade flicken.
Ja, dann würde ich sagen, dann ist das doch das Passwort, oder? Glasbruch.
Alles klar. Ja.
Nehmen wir Glasbruch, ja, genau. Ja.
Gut, alles klar. Also, macht's gut.
Macht's gut, bis dann. Leute. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.